Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Thoralf Schwarz, den Vorsitzenden des Bundesverbands niedergelassener Diabetologen des BVND, mit Praxis in Zwenkau südlich von Leipzig. Unser Thema heute ist die Gesundheitspolitik nach dem Bruch der Ampel und speziell sind es die Belange der Diabetologen in diesem Herbst. Hallo nach Sachsen, Herr Schwarz.
Hallo Herr Gerloff, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung für das Gespräch und ich freue mich auf Ihre interessanten Fragen.
Gut, Herr Schwarz, Mitte der vergangenen Woche ist Finanzminister Lindner entlassen worden. Bei der Ampel gingen damit die Lichter aus oder doch noch nicht ganz, denn Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist noch im Amt. Aber vom Herbst der Reformen, von dem der Minister immer gesprochen hat, bleibt ja voraussichtlich nicht viel übrig. Herr Schwarz, als Diabetologe ist Ihnen da ein Stein vom Herzen gefallen?
Grundsätzlich kann ich da sagen, ist wahrscheinlich den meisten Menschen, die in der Medizinbranche beschäftigt sind, Ärzten, Krankenhäusern, Krankenhausdirektoren etc. pp., ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn man gesehen hat, wie unausgegoren die Vorschläge aus dem Lauterbachschen Ministerium waren. Und wenn man sich die Menge anschaut an Gesetzen und Verordnungen, das waren über 40 Gesetze und über 40, also Gesetze und Verordnungen, die Herr Lauterbach da auf den Weg gebracht hat. Das meiste hatte er dann noch vor, im Herbst der Legislaturperiode loszuwerden. Und wenn man dann bedenkt, dass diese Gesetze zum großen Teil sogenannte Omnibus-Gesetze waren, das heißt also Gesetze, die unter einem hübschen Namen etwas ganz anderes subsumieren, teilweise völlig andere Dinge ansprechen, dann weiß man, dass kein Parlamentarier da mehr durchblicken kann. Mhm. Und dann kann man auch nur froh sein, dass solche unausgegorenen Dinge nicht beschlossen werden.
Also tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen. Nun lag ja den hausärztlichen Diabetologen vor allem das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, ziemlich schwer im Magen. Oder das war der größte Stein auf dem Herzen. Nach den Bekundungen der Gesundheitspolitiker stehen ja die vielen Gesetze, die das BMG, das haben Sie gesagt, 40 an der Zahl, die das BMG zuletzt auf die parlamentarische Reise geschickt hat oder schicken wollte, vor dem Aus. Was stand beim GVSG für die Diabetologen genau auf dem Spiel? Wollen Sie da unsere Hörer mal reinholen ins Spiel?
Ja, es hat sich zunächst mal harmlos angehört, wenn man gesagt hat, es soll der Bewertungsausschuss eine zusätzliche Pauschale für Patienten einführen, die keinen besonders großen Betreuungsbedarf haben, aber chronisch krank sind. Und das Problem an dieser Sache ist aber, diese zusätzliche Pauschale hätte aus den vorhandenen Beträgen finanziert werden müssen. Es war also vorgesehen, dass das weder teurer noch billiger werden dürfe. Und das Problem wäre gewesen, dass dann vorgesehen war, dass die Chronikerpauschalen nur von einem Arzt, nämlich dem erstbehandelnden Arzt, der den Patienten hausärztlich betreut, zu berechnen seien. Das klingt zunächst mal logisch und gut, wurde ja auch damit begründet, dass Patienten angeblich unnötigerweise mehrere Hausärzte aufsuchen. Wenn man dann aber weiß, dass zum Beispiel die diabetologische Versorgung eine rein, fast rein hausärztliche Versorgung ist, fast alle Diabetologen sind hausärztlich niedergelassene Internisten oder Allgemeinmediziner, dann weiß man, dass die Patienten halt einfach zwei Hausärzte oder hausärztlich niedergelassene Kollegen aufsuchen müssen. Und die Gefahr wäre gewesen, dass wenn man hier nicht interveniert, für die diabetologischen Schwerpunktpraxen ungefähr ein Viertel des Einkommens weggebrochen wäre, was zurzeit über die Chronikerpauschalen finanziert wird. Mhm. Das war die Gefahr, die wir gesehen haben. Und das war auch die Gefahr, die wir dann, wo wir sicher waren, dass wir sie eigentlich zumindest erstmal abmildern konnten, weil uns auch die Gesundheitspolitiker im Gespräch, einschließlich dem zuständigen Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium, bestätigt haben, dass man das so nicht wolle. Es gab dann auch entsprechende Mitteilungen vom BMG. Deshalb müssten wir jetzt eigentlich traurig sein, dass unsere ganze Mühe vergebens war. So ist es aber nicht. Zum einen wird es in Zukunft ja auch eine gesetzliche Regelung geben, die das Problem der Budgetierung der Hausärzte in bestimmten Regionen adressiert. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir dort schon mal im Gespräch waren, dass wir wissen, dass so etwas dann in Zukunft nicht wieder passiert. Das ist das eine. Und zum anderen muss man ehrlicherweise sagen, wir haben sehr viel gelernt als Verband. Wir waren sehr froh und sehr glücklich über die große Unterstützung, die wir bekommen haben. Aus allen Bereichen, vor allen Dingen aber auch von unseren Patienten. Und wir haben auch gesehen, dass wir als Berufsgruppe bei den Ansprechpartnern in der Politik durchaus respektiert werden. Auch bei Ansprechpartnern, die uns bisher mehr ignoriert hatten, weil sie offenbar gar nicht wussten, dass wir existieren. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem wir in Zukunft dann auch wuchern können.
Sie sind selber hausärztlich niedergelassener Diabetologe?
Ich bin hausärztlich niedergelassener Internist und Diabetologe, ja.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa, Arconid Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconid Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Okay. Kommen wir noch mal zu dieser Problematik mit der Chronikerpauschale. Also bisher ist es tatsächlich ja so, dass diabetologische Schwerpunktpraxen, die eine hausärztliche Zulassung haben, auch bei Überweisungen von Hausärztin oder Hausarzt die Versichertenpauschale und auch die Chronikerpauschale oder Pauschalen abrechnen dürfen. Das heißt, am Ende wird das zweimal abgerechnet. Und dann stellt sich ja schon die Frage, Sie haben es ja eben selber schon angesprochen, ist das eigentlich in Ordnung? Ein Patient und standardmäßig zwei Hausärzte, kann das gesundheitspolitisch gewollt und ist das auch von der wirtschaftlichen Seite her gesehen effizient? Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat ja erst vor kurzem einen Beschluss gefasst, in dem diese Verknüpfung doch sehr scharf kritisiert wurde oder wird. Da ging es dann auch um Schlafmediziner, aber ich habe dann hinterher gedacht, Mensch, da sind ja eigentlich die Diabetologen, die als Hausärzte niedergelassen sind, genauso betroffen. Wie argumentieren Sie da gegen diese Argumente und inwieweit gibt es da tatsächlich einen Dissens mit den Hausärzten auch?
Also ich denke, es gibt keinen wirklichen Dissens mit den Hausärzten, schon allein deshalb nicht, weil das Problem wirklich ein spezielles Problem der Praxen ist, die eine hausärztliche Versorgung anbieten und gleichzeitig eine Schwerpunktversorgung. Das sind zum einen die diabetologischen Schwerpunktpraxen. Das liegt daran, dass es den Diabetologen als Fachgruppe im Ausbildungs- oder Weiterbildungskatalog nicht gibt. Es gibt den Facharzt für innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie. Aber es gibt eben den Diabetologen nicht als Fachgruppe. Und setzen sich Diabetologen zusammen aus ursächlich allgemeinmedizinisch Fachärzten, aus Kinderärzten und aus Internisten. Und dann gibt es noch ein oder zwei Kollegen, glaube ich, die von Haus aus Augenarzt sind und auch Diabetologe. Es gibt auch ein paar Exoten. Mhm. Und nun ist es so, der EBM ist nach Fachgruppen aufgebaut. Eine Fachgruppe, die von der Bundesärztekammer nicht als solche definiert ist, taucht im EBM nicht auf. Das zu ändern und das zu korrigieren, bringt viele Probleme mit sich. Zum einen das Problem, dass die Anzahl der Lehrstühle, die in den Universitäten da sind, im Bereich Endokrinologie und Diabetologie sowieso schon dramatisch reduziert worden ist. Und wenn man das noch aufsplitten würde in einen Bereich Endokrinologie und einen Bereich Diabetologie, dann würde das wahrscheinlich zum Tod der stationären Diabetologie-Endokrinologie führen. So, das ist das Grundproblem. Deshalb muss die Finanzierung der Schwerpunktpraxen über den EBM im Bereich der hausärztlichen Versorgung geregelt werden. Es ist aber auch so, dass die Diabetes-Schwerpunktpraxen die hausärztliche Betreuung der Diabetiker, die in der Schwerpunktpraxis versorgt werden, übernehmen. Etwa 80% aller Diabetiker werden beim Hausarzt in der normalen hausärztlichen Versorgung betreut. 20% der Diabetiker, und das ist ganz überwiegend, fast 80-90% aller Typ-1-Diabetiker, aber auch die Typ-2-Diabetiker mit komplizierteren Krankheitsverläufen, werden in der Schwerpunktpraxis betreut. Und dort in der Regel eigentlich auch im hausärztlichen Setting. Das heißt, ein Patient mit Diabetes und Komplikationen, kardialen Erkrankungen, Fettstoffwechselstörung, Gefäßleiden, Hypertonus, der wird in der Schwerpunktpraxis versorgt in allen diesen hausärztlich-internistischen Bereichen. Und ist letztendlich nur deshalb bei seinem in Anführungszeichen gewohnten Hausarzt, weil einmal der Gesetzgeber vorschreibt in den DMP-Programm, dass wir in der Schwerpunktpraxis nur auf Überweisung des Hausarztes tätig werden dürfen. Und zum anderen, weil es natürlich so ist, dass für bestimmte Vorortleistungen, wenn der Patient mal Husten, Schnupfen hat, ja ganz gerne noch einen Arzt haben möchte, der in der näheren Umgebung ist. Denn wir müssen wissen, unsere Patienten kommen in den ländlichen Gebieten zumindest aus einem Einzugsbereich, der durchaus 40, 50 Kilometer groß sein kann. In einer Großstadt ist das natürlich nicht so.
Die Planung für das GVSG ging ja in Richtung Entbudgetierung. Davon würden ja dann auch die diabetologischen Schwerpunktpraxen profitieren. Und außerdem ging es endlich weg vom Quartalsdenken hin zur Jahrespauschale. Was hätte eine solche Jahrespauschale denn für Konsequenzen, speziell für Diabetologen?
Na gut, wenn man berücksichtigt, dass im Gesetzestext ja drinsteht, das soll kostenneutral geschehen, hätte das die Konsequenz, dass Patienten erheblich schlechter versorgt werden. Oder aber, dass Leistungen, die sowieso schon unterfinanziert sind, in der Praxis dann noch unterfinanzierter sind. Ob das dann budgetiert ist oder nicht, spielt am Ende gar keine Rolle mehr. Beispiel: Ein Patient mit Diabetes Typ 2, nehme ich jetzt mal die große Masse, mit einer intensivierten Insulintherapie, mit kardiovaskulären Komplikationen und vielleicht noch einer Niereninsuffizienz. Der ist schon aufgrund der gegebenen Leitlinien zwingend 4-mal im Jahr zu sehen. In den USA steht drin, 3-mal im Jahr, kann man sich lange darüber streiten, ob nun 3 oder 4-mal einen Unterschied bringt. Aber das ist der weltweite Standard, dass normalerweise mindestens 4 Konsultationen im Jahr zunächst mal als Kontrollkonsultationen erforderlich sind. Was machen wir bei diesen Kontrollen? Wir machen bei diesen Kontrollen Laboruntersuchungen, wir machen Harnuntersuchungen, schauen nach der Albuminausscheidung im Harn, wir schauen uns den HbA1c an und wir schauen uns natürlich den Blutzuckerverlauf an. Und immer mehr Patienten sind versorgt, wenn sie eine intensivierte Insulintherapie haben, mit CGM-Systemen, das heißt also kontinuierlich messenden Blutzuckersystemen. Die Auswertung eines solchen Systems wird nebenbei auch nicht bezahlt, dauert aber wesentlich länger als ein Blick in ein Blutzuckertagebuch, in dem vielleicht 10 oder 20 Messwerte stehen. Mhm. All das ist eine spezialisierte Praxis gebunden, weil ich brauche dafür Mitarbeiter, die entsprechend qualifiziert sind, also sprich Diabetesberater oder Beraterinnen. Ich brauche eine technische Ausstattung, weil die Software, die wir vorrätig halten müssen, um die Hardware der Patienten auswerten zu können, produktspezifisch ist und von uns erworben werden muss. Das müssen wir alles nutzen. Und deshalb ist es so, dass letztendlich es eine einfach zwingende Tatsache ist, der Patient kann nicht zwischendurch mal beim Hausarzt aufschlagen. Er muss in der Schwerpunktpraxis sein. Und einmal im Jahr, welche Patienten betrifft das mit einmal im Jahr? Es gibt viele Menschen, die haben einen Diabetes, die haben erhöhte Blutzuckerwerte, die nehmen ein Medikament ein, sind mit diesem einen Medikament wunderbar eingestellt, haben normale Blutzuckerwerte, haben ihren Lebensstil entsprechend angepasst, fühlen sich wohl, haben keine Risikofaktoren. Diese Patienten müssen mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden. Sicherlich wäre es sinnvoll, das 2-mal im Jahr zu machen. Die müssen mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden. Und dafür ist eine solche Jahrespauschale sinnvoll. Aber die ist eben nicht in der spezialisierten Versorgung angesiedelt, sondern die ist angesiedelt in der hausärztlichen Versorgung.
Die bleiben dann beim Hausarzt, nicht? Ja, genau. So wie ich.
Das sind 80% aller Diabetiker, die primär beim Hausarzt versorgt werden, bei einem Hausarzt. Ja. Und das sind natürlich diejenigen mit den weniger Komplikationen. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu der Sinnhaftigkeit einer Jahrespauschale. Wenn kostenneutral für die Patienten, die einen geringeren Betreuungsaufwand haben, eine Jahrespauschale eingeführt wird, dann beinhaltet das einmal, dass natürlich der Betrag, der im Jahr gezahlt wird für diesen Patienten, an die Praxis, die ihn versorgt, geringer ist, als wenn 4 einzelne Pauschalen gezahlt werden. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, man möchte damit erreichen, dass mehr Patienten vom Hausarzt versorgt werden. Wenn wir aber jetzt schauen, wie viele Patienten ein Hausarzt im Schnitt betreut und uns einmal anschauen, wie viele Patienten egal, ob sie jetzt einmal im Jahr zu ihm kommen oder zwei- oder dreimal, wie viele Patienten am Tag bei ihm sind, dann frage ich mich, ob eine Jahrespauschale den gewünschten Effekt hätte. Das heißt, ob die Praxis damit tatsächlich mehr Patienten versorgen könnte und das gleichzeitig bei höherem Umsatz. Denn wenn ich mehr Leistung erbringe, dann muss ich auch höhere Umsätze erzielen, sonst wird das nicht wirtschaftlich. Mhm. Ja, und das, ob das wirklich gut durchdacht ist, bei gleicher Qualität der Versorgung, da habe ich so meine Zweifel. Das betrifft jetzt nicht Patienten mit einem Diabetes, sondern das so generell bei Jahrespauschalen ist man aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, den Patienten tatsächlich nur einmal im Jahr zu sehen. Und alles andere muss der Patient dann mit Telefonkontakten mit Mitarbeitern der Praxis oder mit Hilfskräften erledigen. Dafür gibt es ja auch das Jahresrezept, was dann vom Patienten in Stücken in der Apotheke eingelöst werden soll. Es gibt sicherlich Konstellationen, wo das machbar und sinnvoll ist. Alle die Patienten kennen wir auch, die einmal im Jahr kommen, Zeit, wo die Grippeimpfungen stattfinden. Und die wir dann nicht häufiger sehen. Für die sind es Jahrespauschalen ja aus meiner Sicht wirtschaftlich auch kontraproduktiv, denn sie sind höher als das, was jetzt im Quartal gezahlt wird. Aber wir reden ja hier von chronisch Kranken. Die mussten bisher nach gesetzlichen Vorgaben einmal im Vierteljahr kommen, sonst entfällt die Eigenschaft der chronischen Krankheit. Mhm. Wir sehen also, es ist nicht letztendlich das Abrechnungsproblem, sondern es ist die Verknüpfung von medizinischen Eigenschaften mit chronologischen Pauschalen, die gezahlt werden. Und das ist letztendlich das Grundproblem. Das heißt, wenn die Leistung, die wir erbringen, vergütet würde, dann wären wir wahrscheinlich alle besser dran.
Ja, ist dann die Frage der Ausgestaltung dann. Das wäre ja dann Sache der Vertragspartner gewesen, wenn das Gesetz in Kraft getreten wäre, wie hoch dann die Vergütung für die Jahrespauschale wird und wie dann die intensiver zu betreuenden Patienten da anders behandelt werden. Da war tatsächlich Zweifel angebracht, ob das am Ende günstig wird für die Ärzte oder nicht. Ich hatte mit anderen Diabetologen auch schon im Vorfeld unseres Gespräches gesprochen. Die hatten gesagt, und sie haben ja auch eben selber gesagt, ein Viertel des Umsatzes wäre weggefallen, wenn dieses Gesetz so in Kraft getreten wäre. Man muss ja immer jetzt den Konjunktiv 2 nehmen. Das kann ja schon tatsächlich, also wenn ein Viertel des Umsatzes wegfällt, das ist ja dann schon ziemlich kritisch und kann auch existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Und das ist ja auch nicht wenig, ne? 03220 ist ja mit 15,51 Euro bewertet aktuell. Kommendes Jahr sind es 16,11 Euro, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und ja, wenn man mal 2000 Patientinnen und Patienten, die jedes Quartal einmal zur Kontrolle kommen, dann wäre das ein Verlust von 31.000 Euro im Quartal. Das klingt nochmal ein bisschen anders als ein Viertel. Gibt's denn...
Ja.
Oder habe ich richtig gerechnet? Sie haben das ja bestimmt.
Sie haben richtig gerechnet, gut. Ja.
Okay. Wie ließe sich denn das kompensieren? Ich meine, schon, Sie haben ja schon gesagt, vieles wird nicht bezahlt. Das Auslesen der CGM-Systeme nicht. Ich hörte auch, dass so die Behandlung von Fußulzera bei Diabetespatienten auch eher defizitär wäre. Und deswegen würden das manche Kollegen nicht mehr machen. Wie ließe sich so etwas kompensieren in der Praxis? Gäbe es da Möglichkeiten?
Also es gäbe eine Möglichkeit, wie man das kompensieren könnte. Das wäre allerdings eine ziemlich radikale Methode und zunächst mal vorübergehend zum Lasten aller Beteiligten. Wenn es so gekommen wäre, dass tatsächlich im Ergebnis der Bewertung des BA, des Bewertungsausschusses, es zu solchen Verlusten in der von Ihnen gerade richtig gerechneten Höhe gekommen wäre, dann wäre den Schwerpunktpraxen nichts anderes übrig geblieben, als darauf zu dringen, dass die KVen die DMP-Verträge mit den Kassen kündigen. Das wäre ein wichtiger Grund für eine Kündigung. Dann hätte man prüfen müssen, ob fristlos oder zum Jahresende. Aber das wäre die einzige Konsequenz daraus gewesen, was zum einen natürlich eine große Belastung für das Verhältnis zwischen Arzt und Patient wäre. Ich denke allerdings, unsere Patienten haben das Problem verstanden, sonst hätten sie uns nicht so tatkräftig unterstützt. Aber es wäre auch eine große Herausforderung gewesen, dann Verträge entsprechend neu zu verhandeln. Denn letztendlich, das Honorar der Schwerpunktpraxis setzt sich zum einen zusammen aus den im EBM angegebenen Beträgen, das ist also die Grundpauschale und die Honigerpauschale als wesentlichen Bestandteil und zum anderen aus der Vergütung aus den DMP-Verträgen. Mhm. Und hier ist es so, das ist sehr unterschiedlich, aber im Schnitt liegt die Vergütung aus dem DMP-Vertrag ungefähr, je nach Bundesland, zwischen 15 und 25 Euro pro Quartal. Mhm. Verhandlungsgrundlage wäre dann also gewesen, man hätte gesagt, statt 15 bis 25 Euro, 50 Euro. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wie sowas dann ausgeht. Ja. Aber letztendlich hätte tatsächlich die jeweilige KV, man muss das auf Landesebene dann machen, die Möglichkeit gehabt, oder hat die KV auf Landesebene die Möglichkeit, alle bestehenden Verträge mit den Krankenkassen zu kündigen und damit auch die DMP-Verträge. In der Konsequenz wäre dann, dass die Versorgung des Patienten zunächst mal in der Schwerpunktpraxis weiterläuft. Er bekommt eine Rechnung nach GOE, reicht die dann bei seiner Krankenkasse ein. Ein riesiger bürokratischer Aufwand, aber umsetzbar. Wenn man das macht, dann bringt man zunächst einmal auch den Verhandlungspartner an einen Verhandlungstisch. Nur dass bundesweit mit allen Krankenkassen zum gleichen Zeitpunkt wäre schon ein Hammer gewesen.
Das wäre eine ganz schöne Hauen und Stechen geworden, könnte ich mir vorstellen. Dann gehen wir jetzt nochmal einen anderen Weg. Es gibt ja, Sie haben es ja eben selber gesagt, es gibt einmal die hausärztlich niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen oder Internisten, die eben mit Schwerpunkt Diabetologie. Aber es gibt eben auch die fachärztlich niedergelassenen, also die als fachärztliche Internisten niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen. Die dürfen ja nun die Chronikerpauschale ohnehin nicht abrechnen. Wie kommen denn die eigentlich auf ihre Kosten?
Also die Fachärzte haben eine fachärztliche Grundpauschale und sie haben eine fachärztliche Zusatzpauschale, wobei die Zusatzpauschale noch differenziert ist, ob es allgemeine fachärztliche Leistungen erbringen oder spezielle fachärztliche Leistungen. Und sie haben die Möglichkeit, bestimmte Leistungen, die beim Hausarzt zum Beispiel in der Grundpauschale inkludiert sind, wie zum Beispiel den Arztbrief, zusätzlich abzurechnen. Nur zum Vergleich, die Grundpauschale beim Facharzt liegt ungefähr bei dem Doppelten der Grundpauschale des Hausarztes. Dafür dürfen die Fachärzte aber die Chronikerziffern nicht abrechnen. Weil zieht man beides zusammen, kommt in etwa ein Betrag zusammen, der in etwa ähnlich ist. Ich habe es mir gerade mal notiert, die Grundpauschale Hausarzt 13,84 Euro aktuell, wenn alle Beträge mit eingerechnet werden, die die KV dann zusetzt. Und für den hausärztlich niedergelassenen Internisten ohne Schwerpunkt 23,30 Euro. Wenn man jetzt weiß, dass beim Hausarzt ja nicht 100% aller Patienten chronisch krank sind, sondern nur ein gewisser Anteil, Chronikerziffer beträgt 16,70 Euro. Bei mehreren Kontakten im Quartal kommen noch 4,77 Euro dazu. Ja. Dann kriegen wir in etwa einen Betrag, der beim Facharzt in der Grundpauschale vielleicht 15-20% über dem Erlös liegt, was der Hausarzt in der Grundpauschale hat, sodass also unterm Grundpauschale plus die Chronikerziffer, sodass also unterm Strich über andere Pauschalen eine vergleichbare Vergütung erzielt werden kann. Nur ist es halt einfach so, die Fachärzte haben diese Chronikerziffer nicht, sodass das für die fachärztlich niedergelassenen Kollegen nicht relevant ist.
Okay, also es gleicht sich einigermaßen aus am Ende. Herr Schwarz, es gibt noch ein Thema, das ich mit Ihnen besprechen wollte, und zwar die Laborreform 2025, die von KBV und GKV Spitzenverband schon im Frühjahr beschlossen worden ist, aber jetzt so in Sichtweite kommt. Das soll ja im Januar in Kraft treten. Diabetologen sind nun keine Laborärzte, aber viele erheben ja doch regelmäßig Blutwerte auch in der eigenen Praxis am sogenannten Point of Care. Welche Werte werden in Diabetologenpraxen in der Regel regelmäßig erhoben? Glucose natürlich, HbA1c, gibt es noch mehr?
Also es gibt, Sie haben schon die Wesentlichen gesagt, das ist das Standardrepertoire, was in der Schwerpunktpraxis eigentlich vor Ort erhoben wird. Einige Praxen bestimmen noch das Urinalbumin mit beziehungsweise die Urinalbumin-Kreatinin-Quotienten. Wenn man das korrekt bestimmt, braucht man aber eine spezielle Laborausstattung dazu. Und dann gibt es Praxen, die noch Notfallparameter bestimmen, wie BNP, NT pro BNP, Didymea, Troponin etc. pp. Aber ich würde mal sagen, diese Notfallparameter spielen in etwa die gleiche Rolle in der Schwerpunktpraxis wie in jeder anderen internistischen Praxis auch. Mhm. Also es subsumiert sich eigentlich Glukosebestimmung vor Ort und die HbA1c-Bestimmung.
Mhm. Und das wird auch teilweise professionell, relativ professionell gemacht, oder? HbA1c brauchen Sie ja wahrscheinlich bei jedem Patienten, wenn das nicht vorher schon vom Hausarzt erhoben worden ist, oder?
Sie haben jetzt einen wunden Punkt angesprochen. Ich hoffe, dass es professionell gemacht wird. Leider haben wir in Deutschland eines nicht. Wir haben in Deutschland keine zwingende Qualifikation für Labordiagnostik in der Praxis. Das heißt, das Allgemeinlabor oder mal O1, das kann jeder Arzt, wenn er denn approbiert ist und niedergelassen, dann kann er das abrechnen. Im Vergleich dazu in der Schweiz gibt es bestimmte Regeln, dass eine spezielle Qualifikation erworben und zwischendurch dann auch immer wieder erneuert werden muss. Das ist durchaus sinnvoll, weil wenn ich keine Mitarbeiter habe, die das Handhaben im Labor korrekt beherrschen, dann habe ich auch das Problem, dass Laborwerte nicht exakt bestimmt werden, beziehungsweise Kontrollen zwischendrin nicht ganz exakt laufen. Ich glaube, wenn wir noch Zeit haben, können wir uns über das Thema Kontrollen beim HbA1c nochmal unterhalten. Aber grundsätzlich ist es so, es sind professionelle Geräte, das heißt Geräte, die nicht zur Verwendung durch den Patienten gedacht sind. Deshalb sind wir bei einem Blutzuckermessgerät schon bei 3.000 Euro im Anschaffungspreis, beim HbA1c-Gerät auch zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Und diese Geräte verlangen zwei Dinge. Einmal verlangen sie eine regelmäßige Nutzung, denn sonst sind die Qualitätssicherungen, die man zwischendrin macht und Kontrollproben, nicht sinnvoll. Und sie liefern exakte, reproduzierbare Ergebnisse, die natürlich auch in Ringversuchsteilnahme validiert werden müssen.
Mhm. Und das soll ja jetzt deutlich, also vor allen Dingen, also der Glukose wird ja über 32.057 über diese GOP, über die Gebührenordnungsposition abgerechnet. HbA1c über 32.094, wenn ich das richtig sehe. Und gut, bei der Glukose ist, glaube ich, die Vergütung relativ gering, also das sind 25 Cent, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Und beim HbA1c, aber da soll jetzt um 1,33 Euro gekürzt werden. Inwiefern ist damit dann eine solche Testung in der Praxis überhaupt noch wirtschaftlich? Zumal die Qualitätsanforderungen ja jetzt auch noch erhöht werden sollen im nächsten Jahr, glaube ich.
Gut, fangen wir mit dem HbA1c an. Die Bestimmung wird vergütet bisher mit 4 Euro, soll dann um 33%, also um ein Drittel abgesenkt werden und mit 2,67 Euro vergütet werden. Die Einkaufsbeträge für das HbA1c bewegen sich ungefähr um 3 Euro, teilweise deutlich darüber. Jetzt müssen wir noch bedenken, das sind alles Bruttobeträge und keine Nettobeträge. Wir zahlen ja überall 19% Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, es ist bei den gegenwärtigen Konditionen eigentlich kaum erbringbar, die HbA1c-Messung wirtschaftlich in der Praxis durchzuführen. An einem Punkt muss ich Sie korrigieren, glücklicherweise, das ist bei der Glukose.
Okay.
Es gibt nämlich eine zweite Abrechnungsziffer für die Glukose, die 32.025. Die ist vergütet mit 1,60 Euro, sofern die Bestimmung unmittelbar in der Praxis des Arztes erfolgt, was ja der Fall ist.
Ah, erwischt.
Und wenn bestimmte Gerätevoraussetzungen erfüllt sind, das ist also eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, professionelle Gerätetechnik. Nehme ich ein Blutzuckermessgerät, was zur Verwendung des Patienten gedacht ist, oder aber nehme ich die Glukoseziffer, die zugrunde gelegt wird für die Bestimmung des OGTT, war bisher vergütet mit 1,91 Euro. Sie dürfen mich gerne fragen, warum bei einem OGTT die gleiche Bestimmung 30 Cent teurer ist als bei keinem OGTT. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und wird abgesenkt auf 84 Cent. Das ist nun wieder eine völlig unlogische Sache. Und da kann man nur sagen, dann ist zu prüfen, ob es denn korrekt ist, dass man drei einzelne Glukosemessungen hintereinander auch als einzelne Glukosemessung abrechnet. Bisher gibt es da keinen Abrechnungsausschluss. Und damit dann auch wieder im Bereich der wirtschaftlichen Erbringung ist. Also Glukose können wir bei den Einkaufspreisen, die wir haben, wirtschaftlich erbringen.
Mhm. Kleine Unterbrechung, OGTT, da geht es um den Gestationsdiabetes, oder?
In dem Falle geht es um den Gestationsdiabetes, das ist richtig.
Genau.
Nur beim Gestationsdiabetes wird der OGTT so vergütet. Bei Patienten, die aus anderen Gründen OGTT bekommen, ja, wird er nicht anders vergütet.
Ja, genau. Mhm.
Das sind so die unlogischen Dinge, aber unlogisch ist auch, man war davon ausgegangen, dass bei dieser Laborreform, wie sie genannt wird, eine Abwertung der Laborpositionen im Mittel um 2% erfolgt. Was passiert ist, ist es im Mittel um 14% gesenkt worden. Und dabei wird der Großteil des wirtschaftlichen Effekts eigentlich durch die Absenkung der HbA1c-Messung, der BNP-Messung und des TSH erreicht. Das sind übrigens auch alles Positionen, die im allgemeinen Labor angesiedelt sind, also grundsätzlich von jeder Arztpraxis abgerechnet werden können.
Wenn die nötigen Geräte da sind.
Wenn die nötigen Geräte da sind und wenn es sachgerecht gemacht wird und wenn man an Ringversuchen teilnimmt. Das ist immer vorausgesetzt. Mhm. Aber das ist eine Grundlage für Labordiagnostik, wenn man sie sachgerecht erbringen will. Das Problem ist halt einfach, dass man offenbar in dieser Reform vergessen hat, dass es Laborleistungen gibt, die vor Ort erbracht werden. Natürlich ist es sicherlich kaum nachvollziehbar, warum eine BNP-Bestimmung mit 19 Euro vergütet werden muss. Man senkt das ab auf 11 Euro. Wenn die Bestimmung im Labor, im Großlabor mit entsprechenden Gerätschaften, die Parallelmessungen machen und die Tausende von Proben an einem Tag abarbeiten, erfolgt, das Ganze automatisiert, dann sind die Kosten erheblich geringer. Wenn ich den Wert in der Praxis innerhalb von 5 Minuten haben will, dann habe ich automatisch höhere Kosten und das ist eigentlich auch der einzig denkbare Lösungsansatz für das Problem. Man muss hier hingehen und muss eine Ziffer einführen für die Vororterbringung, sozusagen als Point-of-Care-Ziffer. Da gibt es bisher eine 32089 als Zuschlag für die Messung der Glukose, zum Beispiel mit trägergebundenen Reagenzien. Das wäre das Beispiel, das Handheld-Glukosemessgerät vom Patienten oder für den Patientengebrauch, was nicht zugelassen ist zur Diagnose, dafür eine Anschaffung aber auch nur 10 Euro kostet. Das in jedem Hausbesuchskoffer, die Koffer des Rettungsdienstes mit drin ist und da auch hineingehört. Wenn man dort misst, 25 Cent für die Messung plus bisher 80, jetzt abgesenkt auf 78 Cent. Auch die Absenkung ist nicht nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist, wieso eine Pauschale für die Vororterbringung reduziert wird. Da habe ich weder weniger Transportkosten noch Ähnliches mit drin. Also die Logik des BA-Beschlusses vom April, die ist in sich nicht wirklich nachvollziehbar. Die KBV hat sich entschieden, zunächst einmal das zu evaluieren. Wir haben im Anfang Dezember nochmal ein Gespräch mit dem zuständigen Mitarbeiter der KBV. Und unsere Intention ist tatsächlich jetzt, die darauf hinaus zu wirken, dass für die Point of Care, also vor Ort Erbringung von Laborleistungen, ein entsprechender Zuschlag zu der Abrechnungsziffer gebildet werden kann. Das ist auch nicht so einfach, das zu kalkulieren, aber das ist letztendlich unsere Antworten.
Gibt es denn sonst eine Möglichkeit, die Honorarminderung auszugleichen? Wahrscheinlich nicht, nicht? Also es ist einfach die Leistung, die da in der Praxis erbracht wird, wird einfach um ein Drittel gekürzt, oder?
So ist das. Es gibt natürlich wie überall, auch in der Wirtschaft, die Möglichkeit, durch Addition von nicht notwendigen oder zu diesem Zeitpunkt nicht notwendigen, aber wirtschaftlichen Zusätzen dann am Ende dennoch einen Gewinn zu erzielen, was weder korrekt noch empfehlenswert ist, aber das letztendlich wird im Zweifelsfall auch der Verdacht sein, der dann wahrscheinlich irgendwann mal geäußert wird, ja, jetzt machen die zusätzliche Laboruntersuchung. Auch dem sollte man entgegentreten und schauen, dass Laboruntersuchungen, die bisher gemacht werden, hoffentlich auch weitergemacht werden, auch wenn uns das zunächst mal etwas Geld kostet. Die Summen sind deutlich geringer als die Kosten, die bei der Chronikerpauschale angefallen werden. Und die einzige korrekte Lösung ist, der Patient kommt einen Tag eher oder 2 Tage vor seinem Termin in die Praxis. Man macht eine Labordiagnostik, sprich Blutentnahme, es wird ins Labor geschickt, fährt mit dem Fahrer ins Labor die Probe und der Befund wird im Labor, also Großlabor, nicht Point of Care, gemessen und dann übermittelt und am nächsten Tag kommt der Patient wieder. Jetzt betrachten wir das mal, weil das ja noch nicht ganz unerheblich ist aus ökologischen Gesichtspunkten. Zweimal fährt der Patient in die Praxis, egal welches Verkehrsmittel er nutzt. Wenn er nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist das ökologisch nicht sinnvoll. Dann kommt ein Laborfahrer, holt eine Probe, fährt sie mit dem Kraftfahrzeug ins Labor. Dort wird sie bestimmt und dann werden die Daten elektronisch übermittelt. Das alles kostet unnötig Zeit und Energie und Geld des Patienten. Jetzt kann man es dem Patienten auch einfacher machen und kann sagen, habe ich eine Bestimmung, können wir natürlich in der Praxis machen, allerdings nur als Privatleistung. Wenn Sie es sofort haben wollen oder als Kassenleistung, dann müssen Sie einen Tag eher kommen.
Da sind Sie aber beim EBM ein bisschen auf dünnem Eis, nicht? Also wenn es eine Leistung gibt, die im EBM drinsteht, können Sie nicht einfach sagen, das biete ich jetzt privat an, oder?
Ich würde das auch nicht so empfehlen, schon alleine deshalb nicht, weil das bei den Patienten, die das ja gewohnt sind, dass es anders läuft, können Sie sich vorstellen, das gibt für jeden Patienten im Schnitt 2,5 Minuten Diskussion. Jetzt rechnen wir nicht, was mir 2,5 Minuten Personalarbeitszeit kosten. Aber formal korrekt wäre es, weil erstens das SGB V sagt, die Leistung muss wirtschaftlich sein. Das sagt der Gesetzgeber zwar eigentlich aus Sicht des Kostenträgers, aber das heißt auch nicht, dass ich eine nicht wirtschaftliche Leistung erbringen muss.
Es gibt eine Mischkalkulation, oder?
Das ist eine Mischkalkulation insgesamt. Ja. Aber bei der Laborbestimmung ist es ja tatsächlich eine Leistung, auf die ich als Praxis auch verzichten kann, weil sie eben nicht in der Pauschale mit enthalten ist.
Ja, okay.
Und eine Zusatzleistung, die für beide Seiten bisher sinnvoll ist, für den Patienten, es spart ihm Zeit und Weg. Für den Arzt, er hat sofort den Wert, den er haben muss, zur Beurteilung der Stoffwechsellage. Ah. So, wenn ich dem Patienten jetzt den Service anbiete, wenn Sie möchten, können wir Ihnen einen Arztbesuch pro Quartal ersparen, dann ist das eine freiwillige Entscheidung des Patienten.
Okay.
Und er bekommt ja keine schlechtere Leistung, er bekommt die Leistung nur so, wie es für Patienten, die gesetzlich versichert sind, wirtschaftlich ist, mit den geringeren Kosten, und er bekommt die fachlich gleiche Leistung. Nochmal, ich würde das nicht im Einzelfall empfehlen, und zwar deshalb nicht, weil es wirklich für die Patienten ein Punkt ist, den sie mit Sicherheit und mit Recht nicht verstehen, denn wir verstehen es ja auch nicht. Und dann müsste man es ihnen erklären.
Ja, klar.
Und das kostet Zeit und Geld. Andere Alternative ist, zum Patienten zu sagen, bringen Sie bitte die Laborbefunde von Ihrem Hausarzt mit. Das möchte ich nicht weiter ausführen. Die Chance, dass das so passiert bei Hausärzten, die bisher gewohnt waren, dass wir die Labordiagnostik, die dazugehört, auch machen, dokumentieren und entsprechend auch dem Hausarzt mitteilen, dann haben die 5 Minuten Diskussion. Also das bringt uns auch nicht weiter. Mhm. Sondern es muss halt einfach so sein, dass es vernünftig im EBM geregelt ist. Eine Alternative wäre, diese exorbitanten Abstaffelungen beim HbA1c so anzugleichen, dass eine wirtschaftliche Erbringung möglich ist. Die andere Alternative wäre eine Zusatzziffer für Point-of-Care-Diagnostik. Das halte ich auch perspektivisch für eine sinnvolle Entscheidung, weil auch andere Laborwerte mittlerweile mit der Technik, die wir haben, in einer hohen Qualität vor Ort erbracht werden können und damit letztendlich auch wieder zusätzliche Kontakte des Patienten in der Praxis erspart werden. Auch eine TSH-Messung in der Praxis erspart mir natürlich einen zweiten Kontakt, wenn ich das Ergebnis nach 5 Minuten habe und nicht nach 18 Stunden.
Gut, das glauben Sie denn, da passiert noch was in diesem Herbst? Sie haben gesagt,
Nein.
Die KBV will erstmal evaluieren, nicht?
Also ich glaube nicht, dass in diesem Herbst was passiert. Dazu hat der ganze Prozess auch zu lange gedauert. Die Sitzung und die Entscheidung ist vom 19.04. Das ist sehr zäh. Entscheidungen des Bewertungsausschusses sind so ein bisschen eine Blackbox, weil sie nicht begründet werden müssen, auch nicht in ihrer Entscheidungsfindung veröffentlicht werden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dort vermitteln können, dass es hier nicht darum geht, dass irgendwo eine Berufsgruppe sich Gewinnfunde sichern möchte, sondern dass es einfach darum geht, eine qualitativ vernünftige Versorgung aufrechtzuerhalten und nicht einen Schritt zurück zu machen wie vor 20 Jahren. Da hatten wir die Möglichkeit noch nicht und da sind die Patienten alle zweimal gekommen.
Mhm. Gut, damit kommen wir zur Abschlussfrage, Herr Schwarz. In welcher Stimmung gehen Sie jetzt mit dem BVND oder mit Ihren Diabetologen-Kolleginnen und Kollegen in den Spätherbst und ins neue Jahr? Koalition zerbrochen, Gesundheitspolitik hinterlässt einen Torso, Laborreform, kein GVSG. Sind Sie ob der Entwicklung eher positiv gestimmt oder November-Depression? Draußen ist neblig.
Also wenn man als Berufsverband eine November-Depression entwickelt, dann hat man ein echtes Problem. Wir haben, ich hatte das vorhin schon angedeutet, wir haben im Zuge der Maßnahmen, gegen, damit wir einfach mal letztendlich uns positionieren können für das, für unsere Meinung zum GVSG und für unser Problem beim GVSG, haben wir drei Dinge gesehen. Wir haben enorm viel Zuspruch bekommen, nicht nur von Patienten, nicht nur von Kollegen der eigenen Fachgruppe, sondern auch von Kollegen anderer Fachgruppen. Wir haben aber auch Anfragen von Politikern bekommen. Wir haben Anfragen von Journalisten bekommen, die uns genauso das Gleiche in etwa gefragt haben wie Sie. Und zwar, was ist denn da eigentlich los? Warum? Wieso? Ja. Wir sind als Berufsverband und als Fachgesellschaft, die DDG möchte ich ja auch federführend mit erwähnen, ein Stück zusammengewachsen. Die Kooperation, die Zusammenarbeit zwischen Berufsverband und Fachgesellschaft ist erheblich besser geworden und enger geworden, als das noch vor einigen Jahren war, sodass wir ein Fazit ziehen können. Wir haben zwar nicht durch unser Zutun erreicht, was wir wollen, nämlich, dass keine Verschlechterung eintritt. Mhm. Der Status quo bleibt uns erstmal erhalten, allerdings nur deshalb, weil die Regierung auseinandergebrochen ist und jetzt im Bereich Gesundheit mit Sicherheit keine Gesetze mehr beschlossen werden. Wir sind aber, gehen selbst als Berufsverband und als Diabetologen geeint und gestärkt aus dieser ganzen Sache heraus. Wir haben unwahrscheinlich viel gelernt im Umgang mit solchen Prozessen, was uns für die Zukunft helfen wird. Deshalb dürfen wir hier wirklich entspannt und positiv dem neuen Jahr entgegensetzen oder entgegenblicken. Ja, die eine Kröte mit der Laborreform. Schauen wir mal, was mit dem Tier passiert.
Gut. Herr Schwarz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir konnten tatsächlich einen ziemlich guten Eindruck von dem vermitteln, was vorgesehene Änderungen im Gesetzen oder im Regelwerk im Maschinenraum des Gesundheitswesens, sagen wir mal, was das tatsächlich an der Basis bedeuten kann, beziehungsweise was das bedeutet hätte. Und auch ein bisschen, welche Strategien betroffenen Ärztinnen und Ärzten auch helfen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ganz herzlichen Dank, Herr Gerloff, Ihnen natürlich auch und für den Rest, den kläglichen Rest des schönen Jahres. Alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit, kann man ja jetzt schon fast sagen, nachdem der Martinstag gestern war.
Ja, vielen Dank und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.